Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emotion. Heute werfen wir einen Blick hinüber in die Schweiz.
Emotion, der E-Mobility Podcast. Emotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jérôme Brunel, außerdem mit dabei Christian Miesner. Grüß dich, Christian. Hi.
Hallo.
Sein erstes Mal heute als Moderator, nicht als Gast, sondern als Moderator. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir haben uns gleich einen sehr, sehr interessanten Studiogast eingeladen. Und zwar war ich vor kurzem selber Studiogast sozusagen, also Gast in einem anderen Podcast. Dieser Podcast heißt E-Mobilist, hieß früher E-Mobilisten. Grüß dich, Volker Fröse. Hi.
Ja, hallo Jérôme, hallo Christian. Schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Du bist mittlerweile alleine unterwegs. Ihr wart mal zu zweit. Was ist passiert?
Du, es läuft manchmal gut und dann irgendwann lebt sich das Ganze irgendwie mal auseinander. Und dann, wir haben sogar über 100 Folgen, wenn man die Sonderfolgen dazu nimmt, aufgenommen zusammen. Und hatten dann schon Pläne fürs Jubiläum. Ja, und dann hat sich irgendwie alles anders entwickelt und
passiert manchmal. Dann
habe ich gesagt, ich für mich bin noch nicht fertig mit Erzählen, ich möchte weitermachen und deswegen der Mobilist jetzt alleine. Mit ganz vielen Gästen.
Mit ganz vielen Gästen, einer davon durfte ich sein. Vielen Dank nochmal für deine Einladung damals, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich weise dann auch darauf hin, wenn es veröffentlicht wird oder weißt du schon den Veröffentlichungstermin?
Nein, es wird Ende März, Anfang April sein, aber okay. Ich kann es noch nicht hundertprozentig genau sagen.
Wir werden es bekannt geben, sobald wir es wissen. Und dann kann man da gerne reinhören. Man kann auch gerne reinhören, wenn ich nicht zu Gast bin. Ich habe selber in den Podcast reingehört. Ein sehr, sehr guter Podcast, professionell produziert und sehr interessant mit sehr vielen verschiedenen interessanten Gästen. Wie suchst du dir die Gäste aus? Was sind da die Kriterien für dich?
Für mich ist es wichtig, nicht die Promis dabei zu haben, sondern Leute, die was erzählen können, die was erlebt haben, die Insights haben, die vielleicht andere nicht haben, die auch einfach mal direkt von der Straße kommen. Oder jetzt heute Morgen hatte ich eine Aufnahme, der kam direkt vom Wasser. Also ein Startup, das elektrische Boote baut. Und es geht um die Elektromobilität zu Wasser, zu Lande, zu Luft. Das ist ähnlich wie bei euch. Und dort einfach die Macher auch mal zu Wort kommen lassen, zu zeigen, es geht eigentlich, es ist nicht immer nur alles unmöglich. Und die Stories, die kommen ganz gut an, das gefällt den Leuten. Und es macht mir auch unheimlich Spaß, mit den Leuten darüber zu reden.
Ja, ich mochte deine letzte Geschichte mit dem Menschen, der sich um die Verbrenner, Anführungsstriche, zu kümmert. Und hat mir direkt zu denken gegeben, weil ich natürlich auch noch einen alten VW-Bus in der Garage stehen habe, der da auch wirklich nur steht und immer rausgefahren wird, damit ich an die Sachen komme. Und jedes Mal denke ich mir, ey, der stand da jetzt echt lange rum. Hoffentlich ist da nichts. Also dein Podcast hat jetzt nicht zu meiner Entspannung beigetragen.
Ja, das kann passieren. Das sind so die Nebenwirkungen, wenn man dazu hört. Ja, das war eine ganz, ganz spannende Folge auch, wo einfach diese Verbrenner mal ihrem Namen tatsächlich alle Ehre machen. Und der Jürgen Baumann, der da zu Besuch war, der hat da wirklich erzählt über seine Recherche. Der hat einfach mal angefangen zu zählen, wie viele Verbrenner brennen denn da so. Und da kam ganz Erstaunliches zusammen.
Ja, meine kleine Anekdote dazu ist mal in so einem Camper. Ich komme aus der Camperwelt und dann war da die große Diskussion über Lithium-Ionen-Batterien und dann stand da drunter, aber die brennen doch immer ab. Und dann habe ich nur zurückgepostet, du weißt schon, dass du jedes Mal 90 unter null irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen 90 Liter hochbrennbare Flüssigkeit in dein Auto reinfüllst und dir 0,0 Gedanken machst in einem Gelände, wo Schwangere nicht arbeiten dürfen, ist in Deutschland verboten, an Tankstellen. Und da du sagst aber, deine Lithiumbatterie, Eisenphosphat, brennt ab. Das sind unsere kleinen Anekdoten, ich weiß schon.
Du lebst in der Schweiz, in Basel. Kenne ich gut. Da gibt es den Basler Zoo. Wunderschöner Zoo. Da gibt es schöne Straßenbahnen, habe ich gesehen. Ich glaube, die sind grün, gell, die Straßenbahnen in Basel. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nein, das hast du richtig in Erinnerung. Wir haben aber auch gelbe. Das ist ein bisschen speziell in Basel. Wir haben die Basler Verkehrsbetriebe, passt zum Thema, sind auch natürlich elektrisch unterwegs. Die sind die Grünen und dann haben wir die Gelben, die sind vom Basel Landtransport. Da kommen immer wieder Vorstöße. Warum tut ihr euch nicht endlich mal zusammen? Fahrzeugbeschaffung und so weiter. Das wäre doch viel, viel einfacher, wenn wir das zusammen machen würden. Und die sind aber so unterschiedlich. Die einen fahren nur in der Stadt, die anderen fahren sehr viel über Land, fahren aber auch durch die Stadt durch. Dass einfach ganz unterschiedliche Bedürfnisse da sind. Die einen müssen sogar 80 fahren können, weil die haben wirklich lange Strecken. Die anderen müssen ganz enge Kurven fahren können. Deswegen gibt es die Gelben und die Grünen. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz die Elektromobilität, die uns heute umtreibt.
Naja gut, aber ich meine, ich freue mich über jedes Fahrzeug, das elektrisch unterwegs bin. Ach, ich erinnere mich, ich bin früher in die Schule gefahren, war ich eine Stunde lang mit der Straßenbahn hin und eine Stunde zurück unterwegs und ich bin wahnsinnig gern Straßenbahn gefahren. So gern, dass ich sogar mal es geschafft habe, die VAG, also die Freiburger Verkehrsaktiengesellschaft, dazu zu bringen, mich als 16-Jährigen mal einen achtachsigen Straßenbahnwagen kreuz und quer durch Freiburg zu fahren. Insbesondere sogar durch die Fußgängerzone haben sie mich dann gelassen, weil sie so viel Vertrauen in meine Fahrkünste hatten. Das hat mir brutal Spaß gemacht. Also Straßenbahn finde ich toll. Was ich auch toll finde, ist, dass in der Schweiz ihr ein Stückchen weiter seid als wir in Deutschland. Denn der Anteil der reinen E-Autos war im letzten Jahr in der Schweiz, also 2025, immerhin 22,8%. Das war deutlich mehr als bei uns. Wie erklärst du dir das, dass in der Schweiz die Leute mehr Elektroautos kaufen? Insgesamt übrigens 53.500 Stück als in Deutschland.
Ja, das ist immer so ein bisschen eine gute Frage. Wir haben in der Schweiz mal andere Rahmenbedingungen. Es wird uns immer wieder vorgeworfen, ihr habt ja Geld, ihr könnt ja einfach kaufen, wie ihr wollt.
Genau.
Und euch wird ja nicht geleast, ihr zahlt das so aus der Portokasse und so. Ich sage dann immer, ich komme ja ursprünglich aus Deutschland, also auf der anderen Seite der Grenze ganz nah. Und so meine Erlebnisse ganz am Anfang in der Mikro oder im Coop einkaufen, das sind so unsere großen Lebensmittelläden, da ist der Wagen nicht halb voll und du hast doppelt so viel ausgegeben wie in Deutschland. Also es ist alles teurer. Wir verdienen aber auch ein bisschen mehr, also es gleicht sich unterm Strich aus. Ich möchte mich nicht beklagen. Das ist so die eine Rahmenbedingung. Die andere ist, wo es noch ein bisschen speziell macht, wir haben praktisch keine Förderung. Und Förderung ist auch völlig verpönt. Das mag niemand wirklich hier. Also entgegennehmen würde es schon jeder, aber es gönnt irgendwie wie niemand dem anderen wieder. Und die Politik ist da relativ streng mit Fördermaßnahmen. Das heißt, Elektroautos bei uns muss man sich ganz normal kaufen. Wir hatten früher die 4%ige Importsteuer erlassen. Das gibt es nicht mehr. Die zahlt jetzt auch das Elektroauto. Und die einzigste Förderung, die momentan noch gilt, ist, dass wir keine Nationalstraßenabgabe zahlen. Also die Mineralölsteuer, die wir logischerweise nicht zahlen mit den elektrischen, die entfällt momentan und momentan gibt es auch noch keinen Ersatz. Das läuft jetzt aber gerade politisch. Das aber auf deine Frage zurück, warum haben wir so viel mehr Elektroautos? Ich glaube, die Schweiz ist etwas kleinräumiger. Also wir können mit dem normalen, nicht ultra-wide-range Elektroauto sehr weit kommen innerhalb der Schweiz. Also wir kommen von Basel nach Zürich und zurück, ohne zwischenzuladen. Die normale Pendlerdistanz in der Schweiz ist so bis zu einer Stunde, bis zu eineinhalb Stunden Weg. Das sind je nachdem 120 Kilometer ein Weg und wieder zurück. Das kann ich machen, ohne zwischenladen zu müssen. Und das pusht schon recht ordentlich. Und dann sind die Schweizer natürlich auch die, die sehr gern gute Autos fahren und moderne Autos fahren. Das heißt, dass halt auch die Elektroautos, weil sie neu sind, weil sie oft auch sehr futuristisch daherkommen, sehr beliebt sind. Und ich glaube, das spielt durchaus eine große Rolle. Mitgepaart dem Umweltbewusstsein, das doch sehr viele mittlerweile dabei haben.
Das ist etwas, was mich auch gewundert hat in Deutschland. Also ich war ja, habe ich ja schon öfter erzählt, letzten Sommer in Thailand und ich bin dann auch mit Grab gefahren. Das ist sowas Ähnliches wie Uber. Und die meisten Fahrer, die mit Grab unterwegs sind, sind tatsächlich elektrisch unterwegs, zumeist mit BYD. Und ich hatte dann mal eine im Auto sitzen, die mich gefahren hat. Das war eine Schauspielstudentin. Also die hat an der Universität Schauspiel und Regie gelernt. Und um sich das zu finanzieren, ist sie eben Grab gefahren. Und das mit einem Elektroauto. Und ich habe sie dann gefragt, wie das so für sie ist, dass sie elektrisch werden und warum sie elektrisch werden. Und sie hat mich dann ein bisschen ungläubig angeguckt und gesagt, ich kaufe mir doch nicht so einen alten Verbrenner. Das ist alte, ich will Modernes. Also ich will etwas Modernes. Und es ist ja auch so, auch wir hier in Deutschland kaufen ja auch keine Fernseher mit einer Röhre noch drin, sondern wir kaufen uns natürlich ein Flat. Und natürlich brauchen wir den neuesten Fotoapparat und das neueste Handy. Seltsamerweise beim Auto, da möchte man doch lieber mit der Pferdekutsche unterwegs sein, beziehungsweise mit dem Verbrenner, statt mit einem modernen elektrischen Auto. Das ist etwas, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber ich verstehe das nicht. Verstehst du das?
Verstehen kann ich es nicht, aber ich hatte gerade gestern wieder jemand, der mir ernsthaft ins Gesicht gesagt hat, ich vertraue dieser Technik nicht. Und ich so, okay, also weil ich da fehlen mir auch jegliche Art von Argumenten. Also brauchst auch gar nicht argumentieren, da kann man nur höflich lächeln und sagen, ja, okay, wie willst du?
Sind ja die Schweizer ein bisschen aufgeschlossener, oder? Oder sind die da auch da konservativ, was Verbrenner betrifft?
Es hat schon so die Petrolheads und da gibt es auch eine recht große Gemeinschaft von Leuten, die einfach sagen, nur Also Hubraum ist nur zu ersetzen durch mehr Hubraum. Und ich glaube, wenn wir uns so die Verteilung anschauen, wir haben ja so die 20%, die jetzt elektrisch kaufen. Und die reden durchaus, nicht alle, aber die reden auch gern darüber. Und dann haben wir so die Petrolheads. Ich nehme mal an, das sind auch 20%. Das sind so die sagen, also Big Block und dann muss 5 Liter Hubraum und so weiter. Und das muss röhren, wenn ich losfahre, sonst macht das alles keinen Spaß. Und die reden auch sehr gerne darüber. Und dann haben wir dazwischen noch so um die 70-80%, die nicht reden. Die halt einfach fahren. Die ja entweder der Technik nicht vertrauen oder sagen, ach, das ist noch nicht so weit oder ich habe so viel Schlechtes gehört oder das nächste Auto wird dann eins oder ich kaufe mir erstmal ein Plug-in-Hybrid. Ja, die meisten, die ein Plug-in-Hybrid kaufen, die sagen nach etwa einem Monat, hätte ich doch gerade einen elektrischen gekauft. Aber gut, man wird ja immer schlauer dann irgendwann. Und ich glaube, das ist so, was man hört. Und da ist durchaus die Aufgeschlossenheit schon da, dass viele das beobachten und dann schneller mal noch kippen und sich vielleicht auch schneller ein neueres Auto und damit vielleicht auch ein elektrisches dann kaufen.
Wie ist das eigentlich mit den Kosten? Du hast es ja schon angesprochen, da gibt es Steuern und Steuererleichterungen und so weiter, aber auch Steuern, die man bezahlen muss. Wie ist es denn zum Beispiel mit dem Strompreis in der Schweiz? Ist es günstiger als in Deutschland oder teurer oder wie sieht es da aus?
Ja, wir haben in der Schweiz eine relativ kuriose Situation. Wir haben über 600 Energiedienstleister und die haben alle Größen von wirklich groß und überkantonal und die sind in der ganzen Schweiz tätig, bis zum kleinen Gemeindewerk, wo ein Gemeindemitarbeiter am Freitagnachmittag in einer 10%-Stelle noch das Elektrizitätswerk führt. Ich habe damals, war ich beteiligt beim Aufbau der Schnellladeinfrastruktur auf den Nationalstraßen und das führte dann wirklich zu witzigen Gesprächen. Da kommt man zu einer großen, zum großen Elektrizitätswerk und sagt, ja, wir brauchen einen Mittelspannungsanschluss hier auf dem Rastplatz. Sagt er, ja klar, kein Problem, wie viel Megawatt willst du haben? Und dann kam er zum nächsten und das war dann eben so ein Gemeinde-E-Werk. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Mittelspannungsanschluss. Und dann guckt er uns groß an. Nee, wir machen das traditionell. Nee, wir brauchen wirklich Mittelspannung, also 2 Megawatt mindestens. Nee, das kriegen wir schon hin, da ziehen wir einfach ein paar Kabel mehr. Also wir haben da alles Mögliche. Und genauso ist es dann auch, die sind auch verantwortlich für den Stromeinkauf. Und das hatten wir da vor 2 Jahren dann auch Situationen, dass dann so eine Panik ausgebrochen ist und relativ viele haben dann angefangen, Stromverträge abzuschließen für ihre Gemeinde zu damals sehr ungünstigen Preisen, leider sehr ungünstige Preise, in der Hoffnung, man kauft noch gut ein, bevor es noch schlimmer wird. Und die Verträge sind langfristig. Das heißt, ich kenne jetzt auch so wirklich Leute, die zum Teil 40, 45 Rappen pro Kilowattstunde zahlen. Also was sind es, 50 Cent ungefähr? Ich habe jetzt mehr Glück. Bei uns ist es momentan, glaube ich, 30 Rappen. Also ungefähr, was sage ich, 33, 34 Cent. Mhm. Pro Kilowattstunde. Das ist so der Schweizer Durchschnitt, würde ich sagen.
Ich habe auch mal geguckt, wie der Strom produziert wird in der Schweiz. Das ist einerseits Kernenergie. Ich sage jetzt mal zumindest heute so ungefähr ein Drittel. Aber ganz, ganz viel Wasserkraft und Solarenergie. Was mich gewundert hat, ist, Windenergie spielt bei euch keinerlei Rolle. Weil ihr habt ja hohe Berge, da könnt man schön Räder drauf bauen.
Die Schweiz wäre geeignet für Windenergie. Ja, ich war da auch mal beteiligt an einem Projekt, deswegen kann ich da ein bisschen was erzählen dazu. Die Bewilligungsverfahren, die gehen mal so 10, 15 Jahre mindestens. Dann kommen noch Einsprachen und so weiter. Und das Problem ist, du musst nachher, wenn das bewilligt wird, genau dieses Windkraftwerk bauen, das du vor 15 Jahren beantragt hast. Und das sagt einfach, jede Firma sagt da, sorry, aber die Technik entwickelt sich auch und ich baue doch nicht nachher irgendwas Uraltes dahin. Ja, ich glaube, da ist der Leidensdruck noch nicht so groß. Und du hast die Wasserkraft angesprochen. Wir haben Fließkraftwerke, wir haben sehr viel Stauseen und da muss man schon auch ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, wie kommt denn dieses Wasser des Nachts wieder in den Stausee hoch? Und das ist halt relativ häufig Atomstrom noch. Es ändert sich aber, dass man eben jetzt tagsüber den Strom, das Wasser wieder hochpumpt mit Photovoltaikstrom. Und da haben wir natürlich schon einen rechten schönen Hebel, dass wir sagen können, wenn wir zu viel Strom haben, ja, dann tun wir halt tagsüber hochpumpen. Und dann nachts lassen wir es wieder runterlaufen und produzieren wieder Strom draus. Da gibt es auch einige Projekte, Staumauern zu erhöhen, auch nicht immer ganz einfach logischerweise, mit Umweltschutz und Gebirgsschutz und so weiter. Aber das kommt, also da sind wir ganz gut dabei mit den Speichern.
Pro-Tipp noch, Windrad als Skilift tarnen in der Ausschreibung, dann geht das viel schneller.
Es gibt tatsächlich ein Startup, mir fällt der Name nicht mehr ein, die haben Windturbinen gebaut, die aussehen wie Skilift-Bügel. Und die funktionieren ziemlich gut. Also die sind kleiner, aber produzieren sehr, sehr effizient Strom. Und die sind so klein, dass sie wirklich an diesen großen Baubewilligungsverfahren vorbeikommen. Also ich muss mal schauen, wo die stehen. Vielleicht kann ich euch das noch nachliefern. Also,
ich weiß, dass irgendwie Lachs Flims hat jetzt auch irgendwie was gebaut und das mit integriert in ihr erschlossenes Skigebiet und sowas. Also da passiert eine Menge, ich weiß.
Ja. Mhm. Man könnte ja auch auf die Skilifte, die schon bestehen, das sind ja auch so Pfosten, wo die das halten, könnte man ja auf diese Pfosten nochmal so ein Windrad bauen. Also es muss ja kein großes sein, ja, also was weiß ich, so 3, 4, 5 Meter Flügel. Aber auf jedem Pfosten so ein Ding, dann produzierst du auch ordentlich Strom. Wäre auch mal eine Idee. Mensch, ich glaube, wir müssen ein Start-up gründen, alle drei zusammen. wie ist denn das mit den Ladesäulen in der Schweiz? Also in Deutschland tut sich da ja inzwischen einiges. Ich habe übrigens festgestellt, bisher war es ja so, an der Autobahn war es ja ganz gut ausgebaut, aber immer nur an Raststätten, also wo es auch Restaurants gab und so weiter. Jetzt hier in der Nähe von Horb gab es einfach nur einen Parkplatz, wo nichts ist, nicht mal eine Toilette. Da bauen sie jetzt plötzlich auch Ladesäulen auf, habe ich gesehen. Also ich war ganz erstaunt, weil da gibt es wirklich gar nichts. Also kein Restaurant, vielleicht eine Toilette, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht mal das. Also einfach gar nichts. Wie sieht es denn in der Schweiz aus mit dem Ausbau? Ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, ne? Man muss ja eigentlich gar nicht laden in der Schweiz. Also wenn man zu Hause laden kann, da kann man ja überall hinfahren. Die Schweiz ist eben nicht groß und wenn man dann wieder runterfährt den Berg, dann rekuperiert es und dann ist es auch wieder voll. Also man braucht eigentlich gar nicht so viele Ladesäulen in der Schweiz, aber ich vermute mal, trotzdem seid ihr da ganz gut aufgestellt, oder?
Ja, da sind wir sehr gut aufgestellt. Eine kleine Anekdote am Anfang. Also die Schweiz ist ja nicht in der EU. Aber wir haben dann mit dem Landverkehrsabkommen, übernehmen wir in der Regel diese Regelung. Hat natürlich beidseitig auch riesige Vorteile, dass das alles viel einfacher geht mit Zulassung. Und dann kam die EU und hat uns gefragt, ob wir da diese Fit for 55 auch ratifizieren würden. Wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Das ist ja aber... Ihr seid ein Transdigitant, ihr müsst doch auch ein bisschen sagen, nee, machen wir nicht. Ihr müsst mal schauen, ihr habt das so geschrieben, dass wir alle 50 Kilometer eine Ladestation anbieten müssen. Und zwar nicht mindestens, sondern relativ absolut war das so geschrieben. Und das war, glaube ich, mindestens 50 kW oder sowas in der Art. Und dann haben wir gesagt, Leute, wir haben alle 15 Kilometer Ladestationen. Und zwar mindestens 4x150 kW. Und die sind noch nicht alle gebaut, aber sie sind bewilligt und sie sind unterwegs. Und wir haben den Unterschied, du hast es angesprochen, die Raststätten, das sind die mit Restaurant, die größeren, da sind schon länger Ladestationen da, hat aber auch ein bisschen Flurbereinigung gegeben. Die erste Generation ist jetzt mittlerweile weg, jetzt kamen neuere dazu. Und ich war damals im Bundesamt für Straßen zuständig für die Elektromobilität. Und dann hatten wir den Auftrag, einen Bericht zu schreiben, was wäre denn nötig, um die Rastplätze, also die kleineren, die nur ein WC haben und vielleicht eine Imbissbude, was wäre denn nötig, um die noch auszurüsten? Und dann haben wir den Bericht geschrieben und haben gesagt, ja, also rechtlich ist das unheimlich schwierig, weil wir dürfen da eigentlich keine Anlagen zur Treibstoffverbreitung oder zum Treibstoffabgabe, darf da nicht gebaut werden, da bräuchte es eine Gesetzesänderung. Und das Nationalstraßengesetz zu ändern, das ist so nicht so einfach. Und dann war der Bericht fast fertig und dann kommt mein Kollege rein und sagt, du glaubst nicht, was passiert ist. In der Revision vom Nationalstraßengesetz, in der Schlussabstimmung, ganz kurz bevor das Ding fertig war, vorbei an allen politischen Prozessen, wurde eingebracht, in Zukunft dürfen auf Rastplätzen Schnellladestationen gebaut werden. Und dann saßen wir da. Und also jeder, der ein bisschen Rechtsetzung mal gemacht hat, es braucht in der Regel immer Sekundarliteratur. Wie hat man das gemeint? Also auch da, der Bund darf sich nicht beteiligen an den Kosten. An welchen Kosten jetzt genau? Also es gab einfach nichts. Wir mussten das so nehmen, wie es war. Aber auf einmal durften wir bauen. Also nicht wir, aber wir durften es erlauben jetzt. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir aber relativ schnell reagieren, weil das Bewilligungsverfahren und alles war nicht geregelt. Also da hätte jeder kommen können, einfach sagen können, hier 100 Anträge, ich will bauen und wir hätten den ersten nehmen müssen. Und dann haben wir ganz schnell allen gesagt, nee, hier stopp, wir machen ein Verfahren, haben sich auch alle schön dran gehalten. Und dann haben wir das ausgeschrieben in 5x20 Pakete und regional verteilt, dass wenn einer mal pleite geht, dass nicht gerade eine Region abgehängt ist. Und die sind jetzt am Aufbauen, es sind glaube ich über 50 jetzt gebaut und die anderen kommen. Ja, und jetzt kannst du quasi alle 15 Kilometer auf den Nationalstraßen laden.
Also, und das ist, ihr nehmt, habt ihr so lustige Gesetze wie in Frankreich oder Spanien, wo man dann auch noch alle Ladesteckeroptionen mit aufstellen muss, oder reicht dann CCS?
Ui, Wunderpunkt.
Entschuldigung, wusste ich nicht. Ja,
alles gut, alles gut. Wir hatten am Anfang, bevor die Rastplätze kamen, auf den Raststätten, kamen dann so die ersten Anbieter wie Ionity und GoFast und so. Das sind so die großen. GoFast ist ein recht großer Schweizer Anbieter. Und die haben, also gerade Ionity hat gesagt, wir machen nur CCS. Punkt. Wir haben gesagt, das geht nicht, oder? Wir haben Jademo, wir haben Typ 2. Es fuhren relativ viele Zoes noch rum zu der Zeit. Und es war noch gar nicht klar, ob Chademo mit wirklich abgemeldet ist oder nicht. Und dann haben wir eine Empfehlung geschrieben zur Ausrüstung von Ladestationen an Nationalstraßen. Weil wir konnten es eigentlich gar nicht verbieten. Die Raststätten sind in kantonalem Besitz. Das ist ähnlich wie in Deutschland. Die Bundesländer haben da das Sagen und nicht der Bund. Deswegen haben wir nur eine Empfehlung gemacht. Jetzt ist aber so, dass wenn du etwas bauen willst, dann muss der Nationalstraßeneigentümer auch zustimmen. Und dann haben unsere Bauleute das einfach mal streng interpretiert als Pflicht. Punkt. Das heißt, wir haben Ionity und andere quasi gezwungen, auch noch Chademo und Typ 2 zu bauen. Da waren alle sehr happy darüber. Mittlerweile sind, glaube ich, relativ viel davon verschwunden, weil CCS hat sich einfach durchgesetzt.
Ja, ich frage natürlich aus persönlichem Interesse, mit meinem Umbau hier kann ich nur Typ 2. Und da ist es natürlich nett, wenn da noch so altes Gerümpel rumsteht.
Hey, du findest noch ein paar, aber es werden schon weniger. Also ich glaube, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr dort beim meinem Bund, aber es hat sich schon einiges getan und man kann natürlich mittlerweile es auch nicht mehr so vorschreiben. Aber du findest sie noch, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also und wenn man abfährt im nächsten Dorf, gibt es auf jeden Fall eine.
Ja, definitiv. Also da gibt's relativ viel. Es tut sich übrigens auch einiges. Also ich habe das selber gemerkt, wenn wir ins Tessin fahren, ist immer so ein Zwischenstopp vor dem Gotthardtunnel oder vor dem Pass. Und dann sind wir da angehängt. Das Model X mag auch nicht mehr so ewig weit fahren. Also wir kämen durch, aber durch den Tunnel habe ich dann schon gern ein bisschen Reserve. Und dann schließe ich den an und bevor wir dann drin saßen und einen Kaffee hatten, hat das Auto schon gemeldet, ja, ich bin jetzt soweit und bitte wegfahren, sonst kommt die Strafgebühr. Und da kommen schon auch so die Überlegungen, wollen wir nicht auch Langsamlader, vielleicht nicht gerade AC 44 kW, aber vielleicht DC 50 kW oder langsamer anbieten für Leute, die halt da auch was essen wollen und nicht einfach nur kurz hinterm Steuer sitzen und warten, bis sie weiterfahren können.
Das finde ich ein total spannendes Thema. Da müssen wir echt mal separat drüber reden, weil aus meiner Erfahrung heraus, also ich stütze den Gedanken. Ich sehe das auch so, wenn ich dann mal mit einem vernünftigen, modernen Elektroauto unterwegs bist und du fährst hin an die Säule und bis du überhaupt überlegt hast, was du machst, bist du eigentlich wieder voll. Und wir haben natürlich genau das extrem andersrum. Kann ich auch niemandem empfehlen. Aber ey, ich weiß, ich habe jetzt Zeit. Ernsthaft Zeit. Ich kann machen, was ich will. Ich kann inklusive kochen, ausgehen, Sightseeing machen. Und da so eine Alternative finden, finde ich total spannend. Das fände ich mal eine spannende Diskussion.
Ich will ja nicht den Spaß verderben, aber BYD hat gerade eine Batterie veröffentlicht, die in 9 Minuten, glaube ich, von 0 auf 100 lädt und mit dieser Ladung 1000 Kilometer weit kommt. Nach Schweiz.
Ist es nicht. Du musst aussteigen, du musst dich bewegen.
Das ist genau der Punkt. Ja, also mir geht es ja auch so. Wobei, ich habe ja einen 75er Akku, der bis auf 60 geladen werden kann. Der lädt nicht so schnell. Also da habe ich dann meistens mindestens eine halbe Stunde. Aber eine halbe Stunde reicht fürs Restaurant eigentlich auch nicht. Ne? Also außer das Schnellrestaurant. Da reicht es ja, natürlich.
Und du hast natürlich das Equipment ist natürlich teurer. Wenn du so einen DC-Lader hast, der einen Haufen durchschieben kann, der ist teurer als einer, der weniger durchschieben kann. Also ich finde, muss man nicht jetzt führen, aber das ist schon, bin gespannt auf Reaktionen da draußen, falls es eben welche gibt.
Ich wäre da voll dabei, auch das Thema nochmal aufzugreifen, weil ich glaube, dass sich da auch ein bisschen was ändert. Vom schnell Vollladen, so Tankstellen-like, zu, hey, ist eigentlich eine ganz schöne Umgebung, wo ich hier gerade bin. Also vielleicht nicht gerade auf der Autobahn, wobei die Schweiz hat schöne Autobahnraststätten.
Ja.
Aber so einfach 5 Kilometer abfahren und wenn man das noch promoten könnte und sagen könnte, hey, bei uns ist ein tolles Restaurant nebendran oder ein toller Imbiss. Du hast hier Wege, wo du mit dem Hund mal spazieren gehen kannst noch einen Moment. Da wären die nämlich auch extrem happy, wenn sie nicht irgendwo hinterm Auto an den Zaun machen müssen. Und du erlebst noch ein bisschen was. Du hast noch was gesehen von der Gegend, die du sonst noch nicht gesehen hast. Wäre ich voll dabei.
Ja, also so leben wir im Großen und Ganzen. Also mit 22 kW ist natürlich schon echt langsam. Also das ist so ein bisschen was dazwischen, wäre ganz toll. Aber ich sehe das genauso. Also wenn wir dann reisen und billig laden und nur zu Lidl und Aldi fahren, dann ist auch wieder langsamer, langweilig. Aber es ist nett, mal in eine Stadt zu fahren, zu parken und zu gucken und eine Stunde später wieder weiterzufahren. Weltsensation.
Wir sind ja im Moment bei etwas über 22% in der Schweiz, was die Zulassungszahlen betrifft. Und wo siehst du die Schweiz, sagen wir mal, in 10 Jahren? Wird da der komplette Umschwung dann endlich passieren, wie vielleicht auch in Deutschland, oder bist du da etwas zurückhaltender?
Wir hatten ja uns in der Roadmap für das Ende 2025 ein Ziel gesetzt, 50% der Neuzulassungen sind elektrisch.
Und da seid ihr weg entfernt, ne?
Ja, genau. Also das sind die 50% wären Steckerfahrzeuge. Also alle, die eingesteckt werden können.
Also auch die Hybriden.
Ja, ich glaube, da waren wir am Ende irgendwo bei 37% sowas, oder
ja.
Sowas.
33, noch was, ja.
Ja, ja, im Jahresdurchschnitt, glaube ich. Und im Dezember war sogar noch ein schöner Peak dabei. Also wir haben es nicht ganz geschafft.
Also 33,9% waren es im Jahr 2025 in der Schweiz.
Wir haben schon gesagt, die mit Stecker fahren. Mhm. Wir waren da auch nicht ganz happy, aber es war einfach Konsistenz von der ersten Etappe, wo wir die 15% relativ schnell mal überholt hatten, die wir uns gesetzt haben. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger. Aber in 10 Jahren wird einiges gehen. Was wir beobachtet haben, ist, dass das Fahrzeugalter deutlich älter wurde, das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge. Das war mal in der Schweiz ungefähr zwischen 8 und 9 Jahre, sehr lange Zeit. Also die Autos wurden dann eher exportiert und sind dann neue angeschafft worden. Und da merken auch die Importeure schon, die Autos werden jetzt eher Richtung 11, 12 Jahre lang gefahren. Da gibt es verschiedene Spekulationen. Also entweder wirtschaftliche Ängste und ich investiere jetzt erstmal noch nicht oder ich fahre jetzt ein bisschen länger, ich spare mir das ein bisschen auf. Ich vermute, dass mehr dabei ist, da kommt gerade so viel und ich will jetzt eben, BYD bringt eine neue Batterie. Und ich will doch jetzt nicht ein Auto kaufen und in einem Jahr kommt die viel, viel bessere Batterie raus. Da warte ich noch dieses eine Jahr und dann warte ich vielleicht noch mal ein halbes Jahr und dann dauert es noch einen Moment, bis das Auto kommt. Und ich glaube, das hat schon eine große Rolle. Und das wird uns hoffentlich dann auch ein bisschen einholen, dass wir also diese 50% Neuzulassungen in 10 Jahren rein elektrisch hinkriegen. Das ist so meine Wunschprognose. Und ich darf ja jetzt bin ich nicht mehr beim Bund und werde festgenagelt dafür, sondern ich bin nur ein einfacher Podcaster, der da seine Prognose rauslässt.
Aber es ist ja so, im Moment sind die Preise für Benzin und vor allem Diesel explodiert in Deutschland, also weit über 2 Euro. Auf der einen Seite tun mir natürlich die Leute leid, die das bezahlen müssen. Auf der anderen Seite denke ich mir, hoffentlich gibt es einen Schub für die Elektromobilität. Hoffentlich verstehen die jetzt mal endlich, wie doof das ist, sein Geld für sowas rauszuschmeißen. Wie ist es in der Schweiz? Da denke ich, sind die Preise auch hochgegangen. Hast du das Gefühl, dass das auch nochmal einen Schub geben könnte?
Ja, sicher, ganz sicher. Also kurzfristig wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es geht jetzt keiner los und sagt, der Sprit ist jetzt so teuer, jetzt kaufe ich ein Elektro. Aber die Unsicherheit, das könnte ja jederzeit wiederkommen. Und es ist halt nicht so, ja, der Trump ist in 4 Jahren wieder weg und dann normalisiert sich alles. Ich glaube, diese Illusion, die ist auch ein bisschen durch. Also die Verlässlichkeit der Weltpolitik ist nicht mehr so, wie sie mal war. Und das wirkt sich halt auf die Energiepreise aus. Und da, glaube ich, kommen dann schon auch immer mehr, die sagen, ich habe jetzt dann eine Photovoltaikanlage, ich kann laden, es gibt Ladestationen, auch wenn ich Mieter bin und nicht gerade eine eigene Ladestation im Haus habe. Es gibt immer mehr Stories auch von Leuten, die das machen und sagen, hey, es ist völlig einfach, es ist machbar. Einmal die Woche irgendwo beim Einkaufen laden und das funktioniert doch. Und das gibt schon einen Schub und das in Kombination mit der Unsicherheit, wie sich die Spritpreise entwickeln. Ich glaube schon, dass sich da was tut. Ich hoffe sehr.
Das hoffen wir alle. Ich danke dir, dass du bei uns zu Besuch warst. Und ich glaube, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst. Wir werden sicher nochmal uns zusammentun und gemeinsam über die Elektromobilität und die Entwicklung in der Schweiz und in Deutschland sprechen. Erstmal Dankeschön, dass du da warst. Wie gesagt, meine Folge, du gibst mir Bescheid, wenn es veröffentlicht wird, dann veröffentlichen wir das auch hier bei uns. Auf jeden Fall sollte jeder, der uns hört, auch Volker Fröse hören. Der E-Mobilist heißt sein Podcast und kann ich sehr empfehlen, höre ich sehr gerne und ja, freue mich, wie gesagt, dass du da warst. Außerdem mit dabei war Christian Miesner. Und ich bin Jerome Brunel. Alles Gute, wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Danke, ciao.
Tschüss.